Der Event Management Talk, hosted by ESB Academy. Podcast Nummer 9. Heute spreche ich mit Doc Alex CCO Thomas Cooper über das Thema Matura-Reisen Inside Out.
Mit ESB Academy-Leiter Lukas Rössler.
Herzlich willkommen zum Event Management Talk, hosted bei ESB Academy. Heute mit Thomas Cooper zum Thema Inside Matura-Reisen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja CCO der Doc Alex Holding GmbH, bist CEO der eSports Holding GmbH, CEO des Doc Alex Ablegers in Deutschland, zudem auch langjähriger Referent bei uns bei der ESB Academy. Du lebst das Thema Matura-Reisen und warst einer der Mitbegründer dieses Event-Konzepts. Kannst du dich ein bisschen unseren Hörerinnen vorstellen? Wie war dein Werdegang? Wie kommt man zu sowas?
Das kriegt ja wirklich ganz schön viel, was da so auf meiner Visitenkarte anscheinend steht. Aber du sagst es richtig, ich lebe es. Denn in Wahrheit ist das jetzt mittlerweile 20 Jahre her. Man könnte es meinen, ich habe die letzten 20 Jahre ja nichts anderes gemacht, was eigentlich auch stimmt. Ja. Aber das war eigentlich auch immer das Besondere daran. Also begonnen habe ich mit dem Thema als extremer Spätzünder, was fortgehen, Party machen und Co. Ich war selbst auf keiner eigenen großen Massen-Naturreise, wenn man das so nennen darf, wie X-Gem oder Summer Splash und Mission to Beach, wie sie alle geheißen haben oder noch immer heißen. Ich war mit 4 oder 5 Schulkolleginnen in der Türkei 2 Wochen in einem furchtbaren All-Inclusive-Club, ja, den wir dann selbst sogar mal 1 Woche als Naturreise gespielt haben, als Aufgabe, vor Ewigkeiten. Nein, ich habe eigentlich, nachdem ich wirklich fast keinen Bezug hatte, ich kannte auch das Thema Matura-Reisen gar nicht, ich kannte auch diese Clubbings nicht, ich bin nicht fortgegangen, ich bin ein Einzelkind, der daheim gesessen ist und irgendwie sehr spät gezündet ist, offensichtlich, was das Fortgehen betrifft. Ich habe das Thema eigentlich erst kennengelernt, als man mich im Zuge meiner Matura gebeten hat, eine Diplomarbeit über Eventmanagement zu schreiben. Und das ist halt eben auch schon mehr als 20 Jahre her. Da war das Internet noch nicht so, oder so, ja schon, aber nicht ganz so viel Thema dazu zu finden. Ja, nicht einmal in Wahrheit im Wörterbuch fandest du das Thema Event oder das Wort Event Marketing. In einem Kotler war das ein Seitenkapitel. Ich habe dann von meinem Vater den Kontakt zu einem gewissen Herrn Knechtsberger gelegt bekommen, der nicht wusste, wer ich bin, ich nicht wusste, wer er ist, ja, aber ich sollte dorthin, um mir einen Praktikumsplatz kombiniert mit einer Betreuung für eine Diplomarbeit zu checken. Das hat 3 Terminanläufe gedauert, weil der Alex immer vergessen hat, diesen Termin wahrzunehmen. Aber ich habe mir gedacht, puh, was ist das für eine Branche? Ja. Und auf einmal saß ich irgendwie in dieser Übergangszeit zwischen Diplomarbeit, die der Alex formal betreut hat, ja, und dann auf einmal Bundesheer und dann danach Studienbeginn saß ich auf einmal in einem Praktikum bei Docelix vor 20 Jahren. Und bin dann sehr schnell in das Events, und also vor allem das Sales- und Sponsoring-Team hineingerutscht und habe so dieses Thema aber eben auch wieder ganz anders kennengelernt, nämlich nicht aus der Party- und Halligalli-Ecke, sondern aus der Vermarktungsszene. Und das, glaube ich, ist auch in Wahrheit das, warum ich heute noch erstens einmal das meine Leber vermutlich und auch mein Familienleben, mein Privatleben und generell auch mein, glaube ich, meine Einstellung zu dem gesamten Thema geprägt hat und auch ich glaube, damit unsere Firma oder diese Produkte von uns oftmals präge. Ich bin jetzt bei Gott kein Partyverächter, logisch, ja, da wäre ich auch so falsch. Ja. Ich habe noch immer diesen einen Satz im Ohr, mein Vater, Unternehmer, immer in der Konzernwelt, Jahrzehnte unterwegs zu mir, mein Sohn, dass du mit Alkohol arbeitest und dein Geld verdienst, das macht mich nicht so stolz. Das war sozusagen sein erster Grundeinstieg. So habe ich es aber nie gesehen, sondern für mich war es immer der Marketingansatz. Für mich war es immer extrem faszinierend, wie spannend das Thema Event-Marketing einfach ist, dieses Tool, wie glaubwürdig, wie es funktioniert. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Und diese Ansicht dieses Themas, ich bin, glaube ich, ich bin ein geborener Marketer und Verkäufer. Ich habe gelernt, alles zu verkaufen. Ja. Aber es muss Spaß machen. Auch das war. Auch ich habe in meinem Leben zum Glück privilegiert sicherlich, sozusagen, dass ich nie sozusagen zum Überleben arbeiten musste, sondern ich durfte immer zum Spaß arbeiten und auch mir so meinen Lebensunterhalt all die Jahre verdienen oder auch durch die Familie verdienen lassen, sagen wir so. Und habe gelernt, mit Spaß an der Sache ranzugehen und ich bin ein sehr werbeaffiner Mensch, wie wir alle vermutlich, ja, die in der Branche tätig sind, aber Werbung knackig, spannend und zielgruppenadäquat zu machen, und das war einfach immer spannend und kombiniert mit dem Studium. Ich bin als Allrounder ausgebildet worden für Unternehmensführung, was mir auch heute sehr, sehr viel hilft, auch gerade jetzt in den letzten 9 Monaten, glaube ich. Also das, was wir hier ja, sehr wenig mit Spaß und Emotion in den letzten Monaten, Emotion schon, aber keine positive, zu tun gehabt haben, ist diese Welt des unternehmerischen Denkens kombiniert mit dem Verständnis für Marketing und Zielgruppenverständnis aufzubringen. Das hat mich einfach immer fasziniert. Und das ist das Grundkonzept, das auch hier sozusagen mein Arbeitgeber, der Alex, mit seinem Grundkonzept von DocuLeaks, nämlich Plattformen für Jugendliche oder gewisse Zielgruppen zu schaffen und die dann zu vermarkten, das hat mich einfach immer interessiert.
Ja, spannend. Wir kommen auch noch zu vielen diesen Punkten, die du angesprochen haben. Wir würden das Gespräch gerne ein bisschen strukturieren, auch für unsere Hörer, die vielleicht auch neu in diesem Thema auf Maturreisen sind. Und da gibt es ja unglaublich viele spannende Aspekte, die du uns erzählen kannst. Was mich sehr interessiert ist, wie hat das denn überhaupt begonnen mit den Maturreisen? Das gab es ja quasi per se ja nicht. Wie ist denn der Alex dann dazu gekommen, so ein Konzept anzubieten? Wie sind die Ursprünge?
Es gab 1999, gab es, so sagen wir es, oder so zählen uns die Geschichten und die Bücher und die verbotenen Fotos, die in den Archiven unserer Offices lagen oder liegen, eine erste Reise in Wahrheit, wo Alex mit, ich glaube es waren 96 oder 69 Freunden, wie ich immer, nach Antiparos gefahren sind, was aber weit weg von einer Maturreise war. Und dann passierte im Jahr 2000 in Wahrheit etwas, dass quasi ein Anruf kam von einem ehemaligen Geschäftspartner und mittlerweile auch ehemaligen Marktbegleiter und Konkurrenten von DocuLeaks, nämlich dem Didi Dunkel, der den Alex als damals schon Veranstalter in der Eventwelt und er, der Didi selbst, das Reisebüro, Besitzer und Reisevermarkter in Burgenland mit seinem eigenen Reisebüro, die Anfrage auch im Zuge einer Diplomarbeit von zwei Maturanten hatte, ja, die Idee hatten, klassenübergreifend mit anderen Klassen auf Maturreise zu fahren. Und das ist ausgelöst. Und die touristische Challenge, hier das anzubieten, war für den Didi kein Problem damals. Für Dunkel war das kein Problem, ein Reisebüro, unter Anführungszeichen, kein Problem. Komm, es ist nicht so einfach, irgendwo ein Hotel zu mieten und zu sagen, ich komme mal mit Maturanten und mache ein bisschen Party. Ja, das ist in Wahrheit das Grundproblem oder der Grunderfolg unseres Produktes. Allerdings die ganze Vermarktung dazu, das Konzept, die Eventkonzeption und auch der Vertrieb des Produkts und auch die Sponsorgestaltung, das war nicht sozusagen die Stärke des Reisebüros. Und so kam es dazu, dass die Partnerschaft eben in dieser Aufteilung passiert ist und das erste Jahr von Summer Splash abgewickelt wurde mit ein paar hundert Leuten. Ja, sonst, wenn es überhaupt 1000 waren, dann weiß ich das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und dann aber in den Jahren 2001 und 2002 vor allem, hat das abgehoben wie nichts. Da hieß es dann auch DocuLeaks Summer Splash kurzfristig. Ja. Und dann hat das halt einfach wirklich einen Boom erreicht. Mit vielen tausend Leuten schon dann im zweiten und dritten Jahr. Und dann kamen halt diese riesigen Tempel, Hotel-Tempel in der Türkei, da sehr gelegen, um sie exklusiv zu mieten. Die Finanzierung war da, das Produkt war da, der Marketingansatz war da. Und so ist dieses in Europa einmalige Produkt, wohlgemerkt, dann, das haben wir auch kennengelernt, als wir versucht haben und auch jetzt das machen, in andere Märkte zu gehen. Dieses geschlossene Produkt, exklusive Anmietung eines Hotels für eine exklusive Zielgruppe, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir immer uns dazu verpflichtet gefühlt haben, das Areal nicht für andere oder die Zielgruppe nicht zu erweitern, sondern es ist homogen, nur Maturanten, nur Jugendliche. Das ist einfach zu einem europäischen, zu einem Phänomen und einem Erfolgsprodukt geworden.
Du sagst ja, dass das quasi Anfang der 2000er Jahre in Österreich so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das ist das Ding in Österreich quasi etabliert, 20 Jahre her. Du hast aber auch in Deutschland jetzt einen Ableger, oder ihr habt in Deutschland einen Ableger gegründet mit den Abi-Reisen. Jetzt, wenn man wieder das Thema wieder von vorne beginnt, in einem Markt aufzubauen, wie tut man sich da? Kann man da auch viele Learnings schon mitnehmen? Ist das dann schwierig? Wie läuft es in Deutschland?
Das war unfassbar spannend, in Wahrheit, eine Markteroberung zu planen. Wir sind sicher 4 Jahre volle Wäsche gegen die Wand gefahren. Wir haben das 4 Jahre lang versucht, aus Österreich heraus zu konzipieren, zu planen und dort auch zu verkaufen und sind mit österreichischen Leuten, mit österreichischen Werbemitteln, wir dachten, hey, so ein cooles Produkt, das kann ja nur ankommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also der Öse, der nach Deutschland marschiert, ja, das ist nahezu vergleichbar, wenn nicht noch schlimmer, als der Wiener in Tirol. Ja. Keine Chance. Ja, das war auch damals ein Grund, warum wir auch in Tirol vor 10, 15 Jahren noch eine Firma hatten, die Dogrix West, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Und genauso war es am deutschen Markt. Und also die Euphorie, das ist mal 10, das gilt natürlich auch dort. Es gibt 450.000 Abiturienten pro Jahr. Ja, da denkst du dir, puh, okay, da machst du ein bisschen Social Media, ja, klopfst dir ein paar Schulen an und das war's. Aber so ist es ja nicht, weil es ja am deutschen Markt natürlich für Abi Reisen einen Markt bereits gab, ja, allerdings ganz einen anderen. Nämlich für 200 Euro Lloret del Mar, Calais oder Bulgarien, dann schon für heißt es 300 Euro mit Flug und Hotel im 5-Sterne-Hotel. Ja. Also absolut konträr zu unseren Produkten und auch das Produkt allein. Also ich habe gelernt mit dieser Markteinführung am deutschen Markt, dass du völlig loslassen musst und dass du ein Querdenken und ein völliges, das allein dieser Neuanfang, wie schwierig das ist. Wir sind so überzeugt gewesen von unseren Produkten. Das Wort all-inclusive ist am deutschen Markt grundsätzlich eigentlich negativ behaftet. Und all-inclusive, ja, das, was wir uns ja gar nicht vorstellen können, all-inclusive heißt für uns alle, wie wir es kennen, aus dem Magic Life Hotel, 24 Stunden. In Deutschland ist all-inclusive nur zu den Hauptmahlzeiten in der Tourismussprache. Und ultra-all-inclusive ist rund um die Uhr. Das kannten wir nicht. Das heißt, wir haben an der Zielgruppe vorbeigeredet. Wir haben dort Produkte mit vollster Überzeugung angeboten und waren enttäuscht, dass es der dumme Konsument, so denkst du ja dann irgendwie, ja, was man auch gelernt hat im Studium, das Produkt nicht versteht. Und aus diesem Grund kam dann auch wieder eine Fügung, wie wahrscheinlich so oft in unserem Berufsleben zum Glück, kam ein Anbieter, der das perfekte Produkt gebaut hat am deutschen Markt. Hieß Adistars, der Anbieter, und hat ein Produkt angeboten, das hieß X-Splash. Eine Matura-Reise, oder eine Abi-Reise für deutsche Anbieter in die Türkei, oder nach Lloret del Mar, ja, und war einfach eine Mischung der beiden Erfolgsprodukte von Österreich. Ja, nicht nur im Namen, sondern auch die Bilder, die Bildsprache, all das. Ja. Okay. Und wir hatten eigentlich bereits die Klage fertig, um das Produkt einstampfen zu lassen, sozusagen rechtlich. Ja. Und auf einmal kam die Kehrtwende und der Besitzer ruft und hat uns angerufen und hat gefragt, ob wir ihn nicht kaufen wollen, ob wir die Firma nicht übernehmen wollen. Und eigentlich dachtest du, okay, eigentlich vernichtest du den, aber dann kam heraus, dieser Anbieter hat so seine 5.000 bis 6.000 Reisenden pro Jahr bereits gehabt, was für einen Einstieg in den Markt natürlich eine irrsinnige Summe ist, ein irrsinniger Erfolg wäre. Und so ist es dann auch gelaufen. Also wir haben dann das gesamte Team übernommen, ein Büro gegründet in München. Ja, allein das ist eine super spannende Geschichte, am deutschen Markt eine GmbH zu gründen, ja, und dann ein Büro, Mitarbeiter, mit den Mitarbeitern sprechen, beim Kaufen, das heißt, da kommst du hinein als der Käufer, weil wir sind eine Eventagentur. Ja, und wir sind dann dort hineingekommen in München, dieses riesige Büro mit 4, 5 Vertriebsmitarbeitern und Co. Dann bist du wirklich so quasi wie mit Fliegen in der Früh angekommen, aus dem Taxi ausgestiegen und dann sind ist schon gestanden, grüß Gott, guten Morgen, was darf ich mit dem Glück haben? Also wie man es aus schlechten Investmentfilmen kennt. Ja. Und das sind die bösen Großen aus Wien und die glauben, sie wissen, wie es geht. Also dieser Mix war spannend. Ja. Und nur durch dieses Anpassen an die Zielgruppe haben wir es geschafft, am deutschen Markt im pauschalen Reisebereich für Abi-Reisen auch mittlerweile Marktführer zu sein mit diesen Anbietern. Wow. Also konnten diese Zahlen halten und konnten sozusagen auch nur, das war auch gedrungen natürlich oder erzwungen aus der Situation am österreichischen Markt vor 4, 5 Jahren. Der Markt war gesättigt, es gab sehr große Anbieter, die sich eigentlich nur noch bekriegt haben, statt für den Markt gearbeitet zu haben. Ja. Und du konntest dir mit sehr hohem Geldeinsatz und Aufwand vielleicht 1.000 Leute von links nach rechts schieben, aber du konntest nicht mehr wachsen am gesamten Markt. Ja. Ja, der österreichische Markt hat hier eine gewisse Stagnation auch jetzt wieder erreicht. Mhm. Ja, und dementsprechend war der Schritt dort hinüber ein richtiger und aber extrem spannend in der Produktgestaltung. Ja, auch wie du das Produkt baust und dann das, wie du die Sprache baust. Ja. Und wir trennen das auch, die Produkte heißen unterschiedlich, X-Bash und X-Gem, am deutschen Markt X-Bash, um auch hier auch bewusst bei uns intern wird jegliche Frage immer so gestellt, passt das auch für Deutschland und passt das oder passt das auch für Österreich? Ja, das ist auch teilweise parallel gebaut. Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Aber toll. Ja, und zum Glück sind wir sehr erfolgreich.
Ja, Gratulation, dass das auch gelingt in einem anderen Markt. Vielleicht sind ja in Zukunft ja auch noch andere Märkte geplant. Das möchte ich jetzt gar nicht noch hinterfragen. Was für mich auch ganz spannend ist, ist, du erzählst und lebst ja auch diesen Marketing- und Sales-Aspekt rund um das um XGEM. Wie läuft denn so eine XGEM-Kampagne ab? Also wie kann man so ein junges Publikum abholen und begeistern? Ich habe mir auch wieder die leider 2019er das Video-Reel gestern angesehen. Also da geht ja mir selbst das Herz auf, was man da sieht, und das ist ja wunderbar gemacht. Aber aus deiner Erfahrung, welche Argumente ziehen dann gerade bei 17-, 18-Jährigen besonders? Wie geht ihr das an, auch psychologisch gedacht?
Also es ist eine sehr herausfordernde Frage und auch die aktuelle Situation, weil wir es geschafft haben, dass wir die Buchungs- und Buchungsentscheidung für unser Produkt sehr früh bereits zu bekommen vom Gast. Mhm. Wie gesagt, wir sind jetzt bereits jetzt im Dezember 20 sind wir bereits für die Reise XGEM 22 zu 60% ausgebucht. Das ist eine Situation, die ist auch uns neu, allerdings ist es einfach auch eine natürliche Strategie, keine Frage, ja? Mhm. Auch Marketingstrategie, weil wir wollen möglichst lange mit der Zielgruppe arbeiten. Das ist eine extrem spannende, für die Werbung, für die Wirtschaft, für die Marketer, spannende Zielgruppe, und je länger ich mit der Zielgruppe arbeiten kann, umso länger, also umso früher muss ich sie in Wahrheit abholen. Und dementsprechend hat man sich entschieden, recht früh schon zu beginnen, einmal mit der Zielgruppe zu arbeiten. Allerdings kommst du da hier auf eine wesentliche Entscheidungsgrundlage, nämlich wir kommunizieren mit der Zielgruppe 15, 16, vielleicht 17 Jahre. Das ist extrem jung. Und die wissen gar nicht, was eine Matura-Reise ist. Der weiß mit 15, 16 ja noch gar nicht. Vielleicht, wenn er Geschwister hat, der dort schon war. Ja. Ja. Aber ansonsten musst du jemandem ein Produkt beibringen und erklären, dass er vielleicht in 2 Jahren durch seine Eltern finanziert buchen soll, und dass das teuerste Produkt dann überhaupt am ganz europäischen Markt ist. Ja. Und das natürlich in den Medien jetzt nicht unbedingt hochgelobt, sondern teilweise auch verschrien wird. Keine Frage. Ja. Und das sind genau die Punkte, die man in Wahrheit in der Kommunikation mitnehmen muss. Ich muss ihm simpelst, aber emotionalst erklären, was ihm erwartet. Ich sage ihm, was er unter Anführungszeichen braucht, was dazugehört. Das ist halt schon auch, in Österreich ist das, in Deutschland noch nicht so, in Österreich ist das schon so. Das ist eine Institution zum Abschluss deines Schullebens, zum Abschluss des Schullebens. Das ist auch ganz wichtig, sozusagen von der emotionalen Situation, in der sich dieser Gast oder dieser Kunde befindet. Dieser Mensch ist 9 bis 12 Jahre lang verhasst in die Schule gegangen. Jeden Tag, ich hasse das. Das Ziel ist der letzte Schultag. Und wir vermitteln ihm, jetzt hast du es geschafft. Wenn du hier rausgehst aus deiner Schule, weil sie dann alle noch wissen, wie wir wissen, dass sie das sich ganz schnell wieder zurückersehnen werden an den Schulalltag, ja, im Vergleich zum Studium oder Studium geht vielleicht noch, ja, wenn sie sich nicht die Miete selber verdienen müssen, aber zum Berufsleben. Allerdings, wenn du hier jetzt rausgehst, steigst du in den Bus, in den Flieger oder in den Zug und kommst zu XGEM. Dort sitzt 5.000 bis 10.000 Gleichgesinnte, die alle den gleichen Lebensmoment mit dir gerade erleben. Du kannst deine Woche abschalten und du bekommst, das klingt aufgetragen, ist es aber nicht. Ja? Du bekommst etwas geboten, das du noch nie zuvor in diesem Alter, zu diesem Zeitpunkt erlebt hast, nämlich die legendärste Woche deines Lebens. Und diese Message, genau das, was ich sage jetzt, das muss man erstens abnehmen, und das ist die Aufgabe unserer Teams oder von uns, ihnen das zu transportieren. Und auch hier hat sich die Art und Weise des Transports dieser Message massiv verändert, und zwar in Wahrheit gar nicht in den letzten Jahren oder Monaten, sondern in den letzten Wochen bis Monaten. Corona hat das massiv beschleunigt, kann ich auch gleich so sagen, dazu sagen. Bislang war immer klar, diese Produkte, die sind extremst erklärungsbedürftig, die sind hochpreisig, da geht es um eine wichtige Zielgruppe, nämlich um Schüler, um Kinder, das weiß ich selbst, als Familienvater, dass diese Entscheidung trifft ja nur unter Anführungszeichen, so 60% oder 50% der Schüler selbst. Die restliche Entscheidung trifft das Elternteil, treffen die Eltern daheim. Ja. Und auch die muss ich mittransportieren. Und die zu überzeugen, als Kampagne anzulegen, war oft ein Plan, aber das scheiterst du. Ja, das heißt, da musst du eher schauen, dass du auch in der Öffentlichkeit so rüberkommst. Und das, glaube ich, haben wir als Agentur. Wir sind jetzt nicht die 25-jährigen Happy-Baby-Party-Burschen, ja, sondern wir haben einen Herrn Doktor als Eigentümer. Wir haben, glaube ich, ein mittlerweile sehr seniores Management-Team, und wir haben einfach Ziele dahinter. Das ist nicht, ihr kriegt die Saufreise eures Lebens, sondern ihr bekommt die legendärste Party eures Lebens mit all dem, was dazugehört. Und diese Vermittlung hat man früher recht direkt im direkten Gespräch machen müssen. Vor allem
in der Schule selbst.
In der Schule selbst zum Teil. Ja. Ja, was natürlich schwierig ist, weil erstens nicht gewollt von Schulen natürlich, ja, und Lehrern. Ja. Man hat das immer schon versucht, in den letzten Jahren mittlerweile herauszubringen aus der Schule. Und man hat natürlich daran gearbeitet, es online, auf dem Online-Bereich zu heben. Ich meine, wer bucht heute dann noch so mehr? Genau. Ja, also man hat einen digitalen Verkauf und auch die digitale Vermarktung zu forcieren. Wer kauft heutzutage noch ein Produkt direkt? Ich meine, Reisebüros, ja, die haben einen, jetzt gerade nicht, aber bis vor ein paar Monaten einen ziemlichen Aufschwung erlebt, manchmal. Ja. Aber nicht der Jugendliche. Der Jugendliche informiert sich online, der Jugendliche informiert sich daheim, vom Computer sitzend, oder nicht vom Computer, sondern von seinem Smartphone, auch das wichtig. Mhm. Ja. Und all dieses Denken, Hineindenken, diese User Journey, diese Buyer Persona, was bist du, wie tickst du? Und selbst dann, ein 16-Jähriger, der tickt einfach noch einmal völlig anders als ein 17- oder 18-Jähriger. Die Burschen ticken anders als die Mädels, auch das. Mhm. Ja. Und auf das mussten wir uns einstellen. Auf das mussten wir uns einstellen und haben einfach in Wahrheit komplett umgeswitcht auf Bewegtbild-Content. Wir haben auf Content-Marketing gesetzt. Wir haben die glaubwürdigste und für uns ehrlich erscheinendste Variante gewählt, um unser Produkt vorzustellen. Und das ist, wir zeigen es vor Ort. Wir zeigen die Bilder, wir zeigen Videos, wir zeigen Ausschnitte, User-Generated Contents. Das ist auch auf das. Ja. Wir genieren uns nicht für das, was wir vor Ort geben. Und im Idealfall streuen es als Influencer, vielleicht auch, wir leben ein Influencer-Konzept. Und das ist aber nicht das, dass wir sagen, ich muss jetzt für 200.000 Euro einen internationalen Topstar und auch nicht für 10.000 Euro einen was weiß ich was, Influencer buchen und den für mich, sondern meine Influencer sind die glaubwürdigste Zielgruppe ever, nämlich unsere Kunden. Und die 18-Jährigen vor Ort, dank Datenroaming gefallen, die sind so glaubwürdig, indem sie das einfach vor Ort zeigen, was passiert. Mhm. Und sie tragen es raus. Wir haben Weiterempfehlungsraten weit über 90% jedes Jahr.
Wow.
Weil 40% der Buchungsentscheidung ist auf Weiterempfehlungsmarketing natürlich auch basiert. Ja. Weil wir bekommen auch Kontakte in die nächsten Klassen von den Gästen, die abgereist sind vor Ort schon. Und diese Kombination, die ist so viel wert, dass wir dementsprechend jetzt auch mittlerweile durch Corona bedingt, weil auch der Schüler sich ja gar nicht mehr das Riesenproblem kombiniert mit dem Erfolg, auch der Größe dieser Reise, ist, dass der Klassenverbund fährt. Es fährt immer die ganze Klasse. Klar. Das heißt nicht so wie wir zwei alten Herren, wenn wir nur schaffen würden, einen Termin zu finden und dann vielleicht noch zwei Freunde dazu, die vielleicht auch noch familiär, beruflich oder wie auch immer Zeit hätten. Allein, also wenn wir mehr als vier Leute schaffen, sind wir gut in unserer Altersklasse.
Ja, natürlich. Ja.
In dem Fall, die haben alle frei, die haben alle da, also das heißt, hier ist diese Masse, die im Klassenverbund entscheidet und das zu erreichen und da vor allem sie auch jetzt daheim online alle kombiniert zu erreichen oder unabhängig auch zu erreichen, das ist die Herausforderung der heutigen Zeit. Ja. Aber ich finde es eine schöne Herausforderung, weil ich finde, es ist ein innovatives Jugendprodukt und wir sind im offenen Vertrieb angesiedelt gewesen. Das kann es nicht sein. Dementsprechend intensiv machen wir das. Und zwar zu Info, der deutsche Markt funktioniert schon so. Dort ist es viel, viel schneller gegangen, auch natürlich, weil die Konkurrenzsituation eine andere war, weil wir uns dort nicht direkt vergleichen mussten. Alle anderen Anbieter waren auch schon auf Online-Werbung und Online-Kommunikation aus. Wir haben das jetzt auch und wir haben in Deutschland ein Vertriebsteam von 3 Mitarbeitern mittlerweile und einer großen Online-Agentur. In Österreich ist das Vertriebsteam ca. bei 80 bis 90 Personen pro Jahr. Und das ist schon weniger, als es noch vor 4, 5 Jahren war.
Jetzt hast du aber vorher gesagt, sozusagen, ihr kommt sozusagen auch in der Öffentlichkeit mit dem Herrn Doktor und mit dem Management-Team, der schon sehr viel Erfahrung auch am Buckel hat, auch für die Eltern auch natürlich ganz, gut rüber sozusagen. Ja. Die Frage ist jetzt, nach welchen Kriterien sucht ihr dann oder stellt ihr dann das Programm zusammen, bucht ihr Acts? Wenn ihr ja quasi nicht mehr selbst in dieser Zielgruppe seid, habt ihr da trotzdem Mitarbeiter, die dann direkt an der Zielgruppe dran sind? Oder wie ist da euer Prozess intern?
Das ist der wichtigste Punkt, den man sich erstens einmal in der Selbstkritik zulassen muss, sich diesen Punkt zu stellen. Und da war ich, das nehme ich mir sozusagen heraus, glaube ich, wirklich der Einzige in diesem Unternehmen, der das unter Anführungszeichen zugelassen hat, obwohl ich der Langdienste hier bin. Selbst mit dem Alex, dem Herrn Doktor, auch dem, jedes Mal, egal ob das Drucksorten sind, ob das Videomaterial ist, ob das die Act-Auswahl ist, ob das die Programmgestaltung vor Ort ist, ich gebe den kritischen Blick immer zu bedenken, wenn es irgendjemandem von uns gefällt, dann ist es scheiße für die Zielgruppe. Das müssen Sie sich bewusst sein. Also wenn einer unserer Projektleiter, der 43 ist, zwei Kinder hat, ja, und wird den Riesenspaß untereinander haben und meint, na, der echt ist super fit, dann ist der ein Flop. Wir haben jetzt einen Influencer, der heißt Andy B, der ist auf Instagram, ist da zu sehen, ja. Da bekomme ich Herzrasen. Ich erleide einen Kammerflimmern, wenn ich ihm zuhöre, wie schnell und wie viel und was er überhaupt redet. Ja? Ja. Und wie sie mir den vorgestellt haben, ja, war die erste Entscheidung, das kann ich doch niemals zulassen, dass so jemand unser Produkt repräsentiert. Und dann habe ich es mit einmal drüber nach, das habe ich auch mit dem Alter gelernt, man entscheidet nicht mehr über, sofort, sondern man schläft zumindest einmal drüber, dann habe ich es zugelassen. Dann habe ich es unsere Social Media Jungs, habe ich euch das okay gegeben und habe gesagt, probiert den. Und der funktioniert sensationell in der Zielgruppe. Sämtliche Vertriebler, sämtliche Kollegen von mir hier im Büro finden ihn furchtbar. Und das ist es sozusagen, wo ich sage, großartig, das ist es. Ja. Und dementsprechend ist es auch das Wichtigste für uns, was wir haben, ist das Zulassen und auch die Suche von kreativen jungen Leuten. Das ist auch, was mich immer wieder bei Vorträgen interessiert. Nicht die Ehre zu stehen und Leuten Wissen weiterzugeben, ja, das auch, aber vielmehr, dass Leute kennenlernen. Junge Leute, nachwachsender Markt. Ja. Und das sind auch zum Beispiel ESB-Seminare natürlich super spannend, um mir potenzielle Mitarbeiter, Ideenfinder und junge Leute kennenzulernen. Und denen wollen wir die Plattform geben. Ja. Und die suchen auch die Plattform oftmals. Und selbst eigenständig mit tollen Ideen am Markt groß zu werden, ist einfach schwer heutzutage. Und wir sind in der Situation, dass wir das Produkt haben, dass wir die Gäste haben, dass wir die Finanzierung haben, aber wir haben die Ideen nicht. Das heißt, egal ob das im B2B-Bereich ist, ob das im Incentive-Reisen-Bereich ist, bei Festivalreisen, Naturreisen, wir lassen Content vor Ort und für die Zielgruppe nur noch von der Zielgruppe selbst gestalten. Und selbst hier, das, was ein 18-Jähriger cool findet, ja, muss ich einem 16-Jährigen jetzt verkaufen. Das sind schon Welten und es muss aber ein 20-Jähriger entscheiden. Also das ist super spannend.
Ja. Ja, aber wie funktioniert denn der Entscheidungsprozess bezüglich Acts oder so? Machen das dann diese externen Influencer, fragt ihr die, was cool ist? Oder
er fragt die Zielgruppe. Er übernimmt für mich die Kommunikation. Wir haben zwei Schienen, das heißt, wir haben das eine, was wünschst du dir? Und dann magst du glauben, da kommen die großen Katy Perrys, die sie sich wünschen. Das ist es nicht. Mhm. Das 16, 17, 18-Jährige, der wünscht sich nicht den großen, super tollen Headliner. Und wenn, dann ist es Rav Cammora. Aber das wüsste ich ja eh. Ja? Außerdem, und selbst in 2 Jahren, ob er den dann wirklich noch hören möchte, den lieben Rav, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Aber was ich weiß, er sagt mir einfach Namen, die wir alle noch nie gehört haben. Und das holt mir dieses Feedback der Influencer, das holen mir halt die jungen Influencer, die in unserem Namen draußen sind, holen das Feedback herein und wir vertrauen darauf. Und wir haben ganz sicher, das ist auch der Unterschied, dass man das zulassen muss und das ist der Mut dazu, es zuzulassen und es auszuprobieren. Also es gibt genügend Beispiele, die natürlich auch gefloppt sind. Wir hatten schon genügend Live-Acts, das ist das beste Beispiel, die uns die Bühne leer gespielt haben. Ja, aber okay, ja, es gab auch schon Superstars, ja, die dann noch nicht wussten, dass sie mal ein Superstar sein werden. Ja, diese Kombi macht so spannend.
Ja, mega spannend, auch dass ihr das so sozusagen die Crowd da entscheiden lasst, beziehungsweise mit Influencer arbeiten. Und nicht selbst sozusagen da glaubt, als quasi 40-Jährige da zu wissen, was die 18-Jährigen wollen. Spannend, dass man schon da so drüber steht und auch das auch akzeptiert. Das ist ja auch eine
Entscheidung, die schwierig ist. Das war ein irrsinniger Kampf. Weil ich meine, das ist die Existenz, so, das ist die Berechtigung, die Erfahrung, das Know-how unserer Agentur. Aber natürlich nicht in dem Bereich. Gibt es mir eine... in deinen Live-Acting, das sind Mädel in deiner Hip-Hoperin, die mit Einreiseverbot in Kroatien, ja, die wollen jetzt alle unbedingt haben, Loredana heißt sie. Ja. Aber da musst du allerdings, wenn die kommt, musst du überlegen, wie hältst du dir die Hells Angels vom Hals, weil die kommen nämlich auch dazu. Aber wie du es logistisch abwickelst, das ist unser Know-how. Ja. Wenn die das cool finden, okay. Ja. Aber es ist, glaube ich, es geht auch vor allem darum, mittlerweile in die Vielfalt zu gehen, in die Breite zu gehen und auch die Möglichkeit zu bieten, weil die Zielgruppe ist schon so unterschiedlich in sich, dass wenn ihnen der eine Act nicht gefällt, musst du so viele andere Möglichkeiten haben, um ihnen eine Alternative zu bieten. Und das ist das Konzept, was wir gelernt haben. Wir gehen auf Vielfalt, auf Individualismus, in der Masse. Die Masse an sich, das ist natürlich unser Kerngeschäft oder unser Businessmodell ist, die Masse ist selten elitär, das muss ich auch wissen, sondern man muss versuchen, für viele, viele Leute, also für die Masse, unterschiedlichste Geschichten und Programmpunkte anzubieten, damit es allen gefällt. Musik ist so ein polarisierendes Thema, das weißt du nur zu gut, ja, aus dieser Branche. Warum funktioniert nur Mainstream, Jahrzehnte, auf Jahrzehnte gesehen. Ja, Nischen sind so schnell, die ändern sich so schnell. Ja. Jeglicher Hip-Hop-Act heute, also ich sagte, Raf Camora ist 2021 wahrscheinlich nicht mehr so ein Hype, wie er es jetzt im Sommer war. Mhm. Und das ist jetzt nichts, sondern weil es einfach andere, weil neue kommen, weil sich die Zielgruppe anders entscheidet. Und das ist gut. Ja, das ist gut so. Und dementsprechend breit, und darfst dich nicht auf eine Sache konzentrieren, dementsprechend breit bilden wir unser Programm ab. Wir haben auch unfassbares Fights und Streitigkeiten innerhalb der Programmmannschaft oder der DJ-Hates und all das. Kommt der, das passt überhaupt nicht, all das. Ja? Super. Ja? Dann überzeugt doch du, dass du besser bist als der. Ja. Die Vielfalt an sich in der Beschäftigung und im Programm und in der Gestaltung, das macht auch diese Reisen vielleicht auch aus, warum wir uns da oftmals einfach auch absichern damit, weil du das mit dem Bild der Agentur nach außen gemeint hast und auch der Glaubwürdigkeit und der Wertschätzung und auch der Glaubwürdigkeit der Eltern gegenüber, weil letztlich vertrauen die uns eine Woche lang ihr Kind an. Und das ist etwas, wo ich sage, also es ist vor Ort bei Gott nicht so, wie man sich's erwartet. Diese ganzen VIP-Reisen, wenn ich Gäste, Sponsoren mitnehme, Medienvertreter, die kommen dann so nach dem zweiten Tag und sagen, du Thomas, wo versteckt sie jetzt in Wahrheit die Wahlparty? Ja, wo ist jetzt da die Action? Wo sind jetzt die Exzesse? Ja? Die willst du nicht suchen. Die Jugendlichen und die Jugend von heute, natürlich ist es keine Matratzenfahrt, ja, wo sie sozusagen um 20 Uhr Licht aus. Ja, aber das ist natürlich nichts. Ja, aber auch so haben wir nicht gefeiert. Und so haben wir auch nicht unsere Partys. Ja, aber doch durch diesen Hedonismus, durch diese Selbstkörperbeherrschung der Jugendlichen, da brauchst du dich ja dein T-Shirt nicht mehr auszuziehen, weil die Leute so auf sich selbst voll besoffen in der Ecke liegen, das siehst du fast nicht mehr, weil es auch die Jugendlichen, das ist ein falsches Bild, das gezeichnet wird über die Jugendlichen heutzutage. Mhm. Ja, und das wollen sie nicht. Der Kater danach, der quält sie, ja, die gestählten Körper, die sie dann wieder 3 Tage hardcore trainieren müssen, ja, dieses unangenehme Aufscheinen, all das, die auch dieses, so wollen sie nicht in Social Media wahrgenommen werden, weil sozusagen daheim die Eltern bis hin zu Freunden sind ja alle live dabei. Das hilft uns enorm. Und parallel dazu ist es aber immer noch das Einser-Rezept, solange die Leute beschäftigt, brauchen sie nicht anderes, nämlich brauchen sie keinen Alkohol. Oder nicht übermäßigen Alkohol.
Du hast vorher was gesagt, wo ich gerne anknüpfen möchte. Du hast gesagt, ihr seid in der Logistik Experten. Da liegt euer Know-how. Also für mich ist es ja extrem spannend. Wie findet man denn eine Location, eine Hotelanlage für so viele Leute, die man auch exklusiv bucht? Wie geht ihr da vor? Da hat es ja auch schon einige Wechsel gegeben in den letzten Jahren. Ja. Wie geht man das an?
Also das ist die Gretchenfrage. Das ist entscheidend für den Erfolg des Produkts oder Nicht-Erfolg. Ja. Mhm. Ich mache es jetzt, auch wenn es nicht leicht war, aber ich überspitze es ein wenig, dass es früher leichter war. Vor allem durch diese Einmaligkeit von Hoteltempeln in der Türkei. In der Türkei, das sind diese riesen Hotelanlagen, und wenn es eines zu wenig ist, dann nimmst du das daneben noch dazu. Da gab es die Flugketten, es gab die Möglichkeit, diese Leute da drunter zu bringen. Es gab ja mittlerweile dann am Schluss gab schon Absprachen, wann welche Reiseanbieter, wenn wir nach Antalya geflogen sind, wir und unser Mitbewerber, dass die einen am Freitag, die anderen am Samstag fliegen, damit es der Flughafen noch schafft von der Logistik, ja, und von den Flugslots. Weil natürlich auch diese Flughäfen so schon gut besucht gewesen sind. Allein, dass du die Flieger bekommst, das war ja monatelange Vorbereitung und Einkaufsrisiken und Kosten. Und das Hotel natürlich auch. Und dann kam 2016. Mit 2016 kam wirklich eine riesige Challenge, nämlich die Anschläge in der Türkei und damit der totale Wegfall dieses riesigen und guten Urlaubslandes, speziell für unser Produkt Türkei. Und dann kam die Suche. Ja. Wenn ich denke, wir sind 2015 waren wir schon in Kroatien. Wir haben ja schon sehr früh in Kroatien auch Studentenfesten und Reisen veranstaltet. Wir haben immer überlegt, naja, das wäre doch eigentlich viel schöner, so auf die Art, ja, und auch viel, viel cooler. Ja. Aber nein, das trauen wir uns nicht. Wenn du nicht einen Flieger dabei hast, wenn du da nicht runterfliegen kannst, wenn du das nach Kroatien, da gibt es keinen Sand, da gibt es dieses kroatische Meer, da gibt es das kroatische Meer. Ja. Allein diese Überlegungen heutzutage sind einfach ein Irrsinn. Aber man hat sich nicht getraut. Und dann kam 2016. Wir waren während dem Anschlag in Istanbul. Ich hätte am Tag nach dem Anschlag über Istanbul in die Türkei fliegen sollen. Alles nicht gegangen. Die Gäste waren zum Glück unten sicher. Und auch dann der Putschversuch war 2 Tage nachdem unser letzter Gast die Reise verlassen hat. Damit war klar, da musst du weg, sonst ist das Produkt, da bucht ja auch niemand mehr. Da kommst du zum Sicherheit, da kann der Herr Doktor auch keinen Sicherheitspolster mehr auflegen. Ne? Das ist vorbei. Ja. Und wir hatten damals, also das war wirklich das Glück, schon die Connections durch unsere Studentenreisen unten in Poreč. und die Anlage, auch das ist einfach ein riesen Glück, wie gesagt, darum habe ich das gar nicht so unbewusst gesagt, wie oft, dass diese Anlagen dort so groß sind, dass wir unsere 5000 Leute pro Woche beherbergen können. Ja. Und das kann fast kein anderes Hotel in Europa. Ja, was wirklich ist, ist auch diese spanischen Hotels sind alle viel zu alt oder viel zu klein. Die bulgarischen Hotels entsprechen nicht dem Standard, die sich ein österreichischer Urlauber erwartet. Das will ich mich auch weiterhin nicht trauen. Ja. Und in Italien hast du das Problem, dass du fluglogistikmäßig nicht gut erreichbar bist, beziehungsweise dass es einfach schwierig und sehr, sehr teuer wird dann, Leute, egal ob das jetzt Sardinien, Sizilien oder unten Lombardei oder so ist, ja, das wird dann wirklich teuer und mühsam hinunterzufliegen. Und es ist halt einfach sehr, 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 sehr teuer, auch im Einkauf. Mhm. Auch das, du brauchst natürlich eigentlich einen recht überschaubaren Einkaufspreis, wo wir in Kroatien ja schon viel, viel höher sind, als es in der Türkei jemals war. Ja. Ja. Aber dafür ist es halt einfach ein europäisches Standardland. Ja. Und falls du das aufhörst, das Geheimrezept habe ich leider nicht, weil das ist tatsächlich nicht einmal ein gut gehütetes Geheimnis, sondern das ist einfach wirklich jahrelange Suche, sich hier für neue Hotels und auch das Vertrauen zu gewinnen. Wir sind ja mittlerweile mit den Eigentümern der Wallermann Hotelgruppe, das sind die langjährigen Freundschaften, weil wenn du das Hotel, selbst wenn du das Hotel findest, ich meine, kannst du in Ibiza findest du schnell ein Partyhotel, aber das kannst du ja nicht bezahlen. Ja? Wenn du ein leistbares, passendes, erreichbares, logistisch in Ordnung und auch von den Umständen herum, nicht in einem Wohngebiet, aber nicht in einem Campinggebiet nebenan gleich, wo die Pensionisten sich aufregen, dass es zu laut ist, nicht irgendwelche Ortschaften, all das, wenn das einmal erfüllt ist, dann brauchst du einen Eigentümer, der sagt, bist du verrückt? Ja? Ich gebe dir doch sicher nicht mein Hotel. Dass du den überzeugst, das sind so viele Aspekte. Das ist auch das größte Risiko und Anführungszeichen natürlich das Produkt, ja, das Projekt. Ja. Wenn das weg ist, und das hat man ja auch gesehen in all den Jahren, die wir oder andere Anbieter das gemacht haben, das entscheidet über Erfolg oder Misserfolg das Produkt.
Bezüglich Erfolg und Misserfolg. 2020 war jetzt nicht das erfolgreichste Jahr, natürlich durch Corona. Hat dem X-Cham ja auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie seid ihr denn als Agentur damit umgegangen? Geht sich das dann irgendwie finanziell aus? Und meine Anschlussfrage daran, gibt es aufgrund dieser Bestimmungen, aufgrund dieser Pandemie für nächstes und übernächstes Jahr Anpassungen am Konzept? Weil wenn man sich so die Bilder ansieht, wie dicht natürlich auch dann die Studenten und die Teilnehmer dann vor Ort sind, das ist ja alles nicht mehr möglich. Wie macht ihr das?
Also der März, der 16. März war natürlich sozusagen eine absolute Schockstarre, vermutlich wie für die gesamte Agentur. Wobei im März sicherlich die Situationen noch nicht so, glaube ich, von niemandem, also auf jeden Fall nicht von uns, so eingeschätzt wurde, dass auch nur irgendwie eine Sekunde daran zu zweifeln ist, dass die Reisen im Juni, Juli nicht stattfinden können. Das hätten wir in diesem Zeitraum nicht. Das kam natürlich dann, ich meine, diese Phase, die war unfassbar. Ja, jeden Tag stündlich neue Infos, neue Entscheidungen. Und irgendwann, ich habe vielleicht kurz noch vom 1. April, wir haben mit einem Unternehmensberater von Deloitte, haben wir unsere laufenden Forecasts und so Businesspläne täglich adoptiert. Und ich habe einen Businessplan mit einem Worst-Case-Szenario vom 1. April gefunden, wo die kleinste Reise 1000 Leute noch hatte. Ich meine, da lachst du ja heute nur. Ja? Und wir haben gar nicht über Totalabsagen nachgedacht, weil wir uns gedacht haben, naja, wie soll das gehen? Und das ist natürlich schon natürlich ein Riesenvorteil von einer Größe, wie wir sie haben mittlerweile und wie wir aufgestellt sind, dass wir und auch der Voraussicht, mit der wir arbeiten, dass wir das überstehen und überstanden haben, sehr gut, ja? Und auch weitergearbeitet haben und uns angepasst haben und weiterentwickelt haben, auch mit unseren bestehenden Produkten und Projekten, die wir derzeit haben, die wir in die Zukunft abgesichert mitnehmen können und auch das Vertrauen der Gäste haben. Also wir haben über 10.000 Buchungen für 2021 und stehen eben, wie gesagt, bei einer sehr guten Auslastung für 2022. Das ist natürlich auch eine gute Argumentation für den Fortbestand, um den darzustellen, finanziell und generell, für das Geschäftsmodell. Wir sind ja auch zum Glück etwas breiter aufgestellt, nicht nur mit Eventreisen oder Events, sondern auch mit Destinationsmarketing und der Vermarktung und dem Anbieten von Städtetourismuskarten, auch wenn die jetzt sicherlich auch nicht gerade ihren Höhenflug gerade erleben, klarerweise. Aber auch hier wird natürlich gearbeitet an einem Comeback des Tourismus, an einem Comeback zu einem normalen Leben. Und zu diesem Punkt, ja, natürlich wird es, wobei ich kann es dir nicht sagen, wie es wirklich sein wird im nächsten Sommer, wie die Normalität die neue Normalität, die alte, bekommen wir unsere alte Normalität zurück. Aber das glaube ich grundsätzlich schon fest und ganz. Ja? Weil ich davon überzeugt bin, dass die Wissenschaft dieses Virus besiegen wird. Ja? Und dass der Mensch das in den Griff bekommt und dass man grundsätzlich wieder zu alten Mustern zurückkehren kann. Das gehört zu unserer Gesellschaft, das gehört zu einem Menschen dazu, gemeinsam mit sich auszutauschen und auch das Feiern gehört dazu. Das ist Teil unserer Kultur, weltweit gesehen. Und dementsprechend bin ich sehr natürlich von der Impfung überzeugt, dass das ein generelles Umdenken im Corona-Thema für Kunst, Kultur und Event-Tätige oder generell die Branche bringen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man sich davor schützen kann, nämlich speziell vor einer stärkeren und härteren Erkrankung oder einem härteren Verlauf der Erkrankung, dass man das wie viele andere Krankheiten, die es ja gibt und die erforscht wurden und die wahrscheinlich noch nie zu einem wissenschaftlichen Stand, den es gibt, wie heute so schnell analysiert und gelöst werden könnte, wie Corona jetzt. Das ist natürlich die große Zukunftsvision, dass das für den Sommer oder ab dem Sommer natürlich auch für unsere Branche, speziell unsere Produkte, die im Sommer stattfinden, eine Möglichkeit geben wird.
Ja, aber heißt das konkret, dass man dann nur auf X-Term fahren kann, wenn man die Impfung im Impfpass hat? Oder gibt es diese Überlegung noch nicht?
Diese Überlegung gibt es noch nicht. Ja, was es auf jeden Fall geben wird, ist natürlich einmal die Weiterverfolgung vom Ausschalten möglicher Infektionsrisiken. Das heißt von infektiös anreisenden Gästen oder Mitarbeitern natürlich nicht bewusst. Ja, das heißt, wir arbeiten...
Mit Schnelltests oder...
Ja, wir arbeiten okay. Mit dem Konzept der Bubble. Das können wir sozusagen unten aufgrund der Location und der Exklusivität, die wir haben, werden wir X-Champ 2 Wochen lang in eine Bubble einführen. Und durch mehr teilige und öfter stattfindende Testszenarien abbilden können, dass wir dort so gut es geht natürlich eine möglichst infektionsfreie Plattform haben. Das beginnt beim Einsteigen in die Busse, bei der Abreise aus Österreich. Gibt es hier einige Anbieter, die auch in der österreichischen Eventwelt ja auch schon mittlerweile tätig sind und uns hier groß planen und sehr professionell aufgestellt sind, wo wir schon mit denen gemeinsam Konzepte arbeiten, wo du, wenn du in den Bus einsteigst und ganz einen Bus testest und sollte da drinnen jemand hochinfektiös drinnen sitzen, muss der Bus umgeleitet und gestoppt werden. Ja? Ja. Beim Eintreten in das Areal, das ist nur ein Einlass, das ist ein getakteter Check-in. Das heißt, das sind 3 Hotelanlagen auf einer Halbinsel, du kannst das aufteilen. Du könntest theoretisch, sollte was passieren, könntest du Quarantänemöglichkeiten anbieten, aber bis hin zu, dass jeder Mitarbeiter vor Ort, egal ob von uns oder von lokalen Anbietern, Hotels, täglich getestet wird, weil das sind die Risiken, die eventuell die Anlage verlassen oder nachkommen. Ja. Niemand erreicht ohne Test das Areal und innerhalb, wenn du es schaffst, innerhalb dieser Bubble sicher zu bleiben, beziehungsweise ist es einfach so gut, ja, punktuell dann herauszufinden, wo eine Clusterbildung theoretisch entstanden ist, dass man das dann anpasst. Und natürlich wird es, dass diese Konzepte, wir haben uns natürlich im Frühjahr bereits damit beschäftigt, wie hätte eine Reise 2020 stattfinden können. Es gab auch dann September-Überlegungen, im September zu veranstalten. Auch hier gibt es ja auch in Kroatien gibt es Vorgaben, die wir auch beachtet haben, berücksichtigt hätten, hätte stattgefunden. Aber es geht natürlich auch in die Richtung, viel kleinere Spots teilweise oder eine Entzerrung natürlich der Massen zu machen. Das gibt auch technische Möglichkeiten. Ja, das heißt, du kannst halt punktgenau tracken, wo ist jemand, ja, wie viele Leute sind gerade wo, in welchem Areal oder in welcher Ecke der Location, Besucherstrom, Leitsysteme sozusagen auf digitale Art und Weise. Ja, und man wird sehen, ich meine, wenn wir zurückdenken, was seit März, von März bis heute alles passiert ist, wie schnell sich hier die Technologie, die Medizin, die Wissenschaft entwickelt hat, wird das auch für uns möglich sein und wird sich einiges noch tun. Allerdings sind wir dem natürlich, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Also wir werden bei Gott nicht in der Zeitung stehen wollen als Superspreader-Event für den nachwachsenden Markt. Das werden wir mit allen, ich meine, ich habe schon erste Kosten, da atmest du mal lang durch, ja, wenn du dir das anschaust. Aber das steht natürlich in keinerlei Diskussion, diese Kosten nicht irgendwie auf sich zu nehmen und sämtliche Maßnahmen zu setzen, um hier wirklich in dieser Bubble-Funktion eine sichere Produktion durchzuführen.
Ja, klingt sehr, sehr spannend und du siehst anscheinend sozusagen auch ein Licht am Ende des Tunnels in dieser ganzen Thematik. Das freut mich auch sehr und sollte auch allen anderen Eventveranstalter noch Mut geben, auch 2021 wieder einigermaßen wieder ins Business zurückzukommen. Ich möchte gerne so ein bisschen jetzt die Kurve von diesem schweren Thema irgendwie auch kratzen und so ein bisschen einen persönlichen Einblick in dieses in diesen Maturreisen-Wahnsinn irgendwie bekommen bei dir. Bist du während dieser Zeit immer vor Ort oder wie sieht das dann aus, wenn Thomas Grupper auch dann mit seinen Sponsoren und auch in Verbindung mit seiner Familie und seinen Kindern, wie handelst du das? Also das ist ja Ausnahmezustand, oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist Ausnahmezustand und da bin ich sehr froh, dass sozusagen die wirkliche Hardcore-Belastung, die während diesen 2 bis 3 Wochen Produktionszeitraum, also 2 Wochen mit Gästen und rundherum natürlich mit Aufbau, Abbau, ja, der logistische Vorbereitungswahnsinn, dass ich mir das ersparen darf, sage ich mal, in der Hardcore-Variante. Also ich teile mittlerweile meinen Xtreme-Aufenthalt in 2 Teile. Das eine ist der offizielle, ich will es falsch, ja, aber der Part vor allem eben mit Gästen runterkommen, mit Sponsoren, die Außenvermittlung des Produkts Xtreme an Partner. Das ist was, wo ich meine 4, 5, 6 Nächte runterkomme mal und dann nehme ich mir, da bin ich froh, dass ich dieses Privileg sozusagen habe. Ja, der Alex zum Beispiel macht das nicht, der beinahe 2 Wochen unten, alleine, ohne Familie. Mhm. Ja. Und ich wechsle dann teilweise je nach Jahr oder andere Projekte, muss man auch sagen, ich habe ja natürlich hier in Wien geht das Geschäft weiter. Das heißt, ich verlege meine Offices zwischen München, Wien und Porridge, auch in dieser Zeit. Mhm. Ja. Aber so gut es geht und wenn es geht, versuche ich dann in der 2. Woche oftmals in einem anderen Hotel, nicht in unserem Hotel, sogar mit der Familie ein paar Tage unten zu bleiben, okay, ja, und die Familie mitzunehmen, weil das ein sehr guter Ausgleich ist. Und das ist natürlich ein Privileg, das ist jetzt nicht der Veranstaltungsmodus, den man kennt als Projektmanager, ja, der bin ich auch nicht, ja, sondern ich bin eher der kommt und die kritischen und nervigen Fragen von auch mit der Außensicht dann noch stellt. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist und was gut ist, und der vor allem da unten sitzt, also wenn ich unten bin, dann ist es Tagesgeschäft zum einen, aber es ist vor allem auch, und das ist wichtig, dass das nicht alle unsere Mitarbeiter und auch Führungskräfte voll und ganz diese 2, 3 Wochen in diesem Wahnsinn drinnen sind, sondern ich bin dann sehr stark auch in Weiterentwicklungsarbeiten, Foldergestaltungen, Videoshooting, Geschichten schon für die nächsten Jahre, in das vertieft. Ja. Und wir fahren dort unten sozusagen tatsächlich 2 Welten, ja, die aktuelle Umsetzungswelt, wo, wie wir alle wissen, natürlich jeden Tag was passiert, mit dem du nicht gerechnet hast. Ja. Fangt beim Wetter an, wir sind so, es Technikprobleme, was weiß ich was. Ja. Und das kann ich zum Glück recht gut ausblenden. Ich kann helfen, wenn es irgendwo dann mediale Unterstützung gibt oder es irgendwie geben muss. Ja. Aber es geht eher schon um die Weiterentwicklung. Ja. Und das ist wirklich auch diese Trennung zwischen dem Event Marketer und dem Event Manager. Meine Projektleiter wollen gar nicht, dass ich irgendwo technisch mich einmische, weil ich es nicht kann. Ja. Aber inszenierungstechnisch bin ich der Meinung, bin ich zu alt dafür. Ich überlege mir lieber sozusagen, wie können wir es weiterentwickeln, ja, und nehme das mit. Ja, weil auch wenn ich unten vor Ort komme und zu einem Projekt dahin gehe und sage, du, wie wäre es, wenn wir nächstes Jahr so, ich meine, das schaut mich an nicht und dann fragt mich, ob ich noch ganz dicht bin, wenn ich das mache.
Ja, aber was du ja machst, ist ja die Sponsoreneinbindungen, ja, oder? Ich meine, da ist doch eine deiner Hauptkompetenzen, wie du die Sponsoren auch in die Inszenierung einbindest. Und ich hab mir da einige Beispiele auch schon angesehen. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Das ist ja keine klassische Logo-Platzierung oder so. Das wird ja immer thematisch bei euch eingebunden. Also das ist ja wirklich Sponsoring der Premier League. Also wie gehst du das an, dieses Thema der Sponsoreneinbindung?
Da geht es genau darum, dass wir die emotionale Vermittlung, die der Gast auf Xtreme erfährt, durch dieses Erlebnis, das er vor Ort bekommt, dass wir das weitergeben an den Partner, an den Sponsor. Mhm. Ich als Xtreme brauche vor Ort keine große Überzeugung mehr für mich. Die habe ich bekommen, indem der Gast mitgekommen ist. Meine Aufgabe ist, dort unten ein perfektes Produkt abzuwickeln, dass er das, was er erwartet, übertroffen erfüllt bekommt. Und vor Ort ist die Aufgabe, und das wird natürlich auch schon sehr, sehr langfristig im Vorfeld mit den Partnern, mit Sponsoren und unserem Team erarbeitet, ist es gekonnt und gezielt, glaubwürdig Partner in das Programm, in die Inszenierung und in das Produkt so einzubauen, dass es glaubwürdig bei der Zielgruppe ankommt. Das ist die große Challenge, glaube ich. Ja. Wir sind werbeaffin. Ich freue mich, wenn am Donnerstag am Nachmittag oder am Abend beim Fernsehschauen mit meiner Frau bei Topmodels oder der Voice of Germany die Werbung kommt, weil dann sehe ich immer was anderes. Ja. Oder bei der roten Ampel schauen wir uns Werbeplakate ja an. Aber das ist ja nicht der Durchschnitt eines jugendlichen Werbenutzers, dass er aktiv auf Werbung zugeht, sondern es ist ja umgekehrt. Hauptsache sie ist laut, schrill und hat Familie putzt, dann hörst du sie. Und die Aufgabe ist bei uns viel leichter, weil der dort unten so aufnahmewillig ist und so empfänglich ist für Nachrichten. Und das zu kombinieren, ist dann gar nicht so schwer, wie man vielleicht glaubt. Ja, weil nämlich ein Partyschiff, das eh Part oder Teil von X-Gym ist, halt unter eine Patronat eines Kunden zu stellen, X-Fighter von Red Bull dort springen zu lassen. So besondere Erlebnisse wie einen Live-Act oder generell überhaupt Sachen zu ermöglichen und dann zu vermitteln, lieber Kunde, bist du dir eh bewusst, das erlebst du hier gerade nur deshalb, wegen der Allianz, wegen der Raiffeisen, wegen der Bank Austria, wie auch immer. Ja? Das ist der Marketingansatz dahinter. Er wird schon lange, lange, lange vorbereitet darauf, auch im Vorfeld, über Content-Marketing im Vorfeld, das erwartet dich. Ja? Vor Ort wieder überzeugt und, glaube ich, begeistert. Das ist wichtig. Also, dass natürlich noch einmal die Kunst, einen Gast vor Ort zu enttäuschen, ist schon nicht das Ziel eines Veranstalters. Wenn dann noch ein Sponsor mit der Patronanz draufsteht, ist natürlich der absolute Super-GAU. Und das zu vermeiden, gelingt uns zum Glück ganz gut. Ja. Und hier ist immer ganz wichtig, im Vorfeld die Zielsetzung des Kunden abzuklären, also des Sponsors. Und die ist nur selten, wie wir wissen, ich möchte nette Bilder und ein gutes Image davon tragen. Ja? Sondern es ist eigentlich immer eine Mischung aus Frequenzsteuerung im Vorfeld der Reise und danach. Es ist eine vertriebsorientierte Steigerung, das sind Bank Austria-Konten verkaufen, das sind Red Bull-Dosen verkaufen. Ja? Oder es ist eine Image-Aktion, logischerweise auch. Und in Wahrheit ist es immer eine Kombi. Wie heutzutage Medienbudgets kombiniert sind, oder Marketingbudgets kombiniert sind, ist auch das kombiniert. Und genau so in dieser Kombi versuchen wir es im Vorfeld, vor Ort und Nachfeldaktivitäten, die Präsenz des Kunden zu optimieren. Und was auch völlig klar ist, der Kunde oder ein Sponsor vor Ort ist deine Aufgabe als Sponsor zu begeistern und glaubwürdig in Erinnerung zu bleiben, nicht ein Produkt verkaufen. Ja, auch diese Beratungstätigkeit, ja, da gibt es viele, viele Fehler, wo Sponsoren glauben, mit den 2 Wochen, da mache ich jetzt mein Geschäft. Ja. Nein, in den 2 Wochen verkaufst du keine einzige Kreditkarte. Ja. Aber davor oder danach, wenn du es gut machst. Ja. Und das sozusagen ist auch die Beratungsfunktion oder Aufgabe, die wir uns eben nicht nur als klassische Eventagentur mit der Umsetzung, sondern auch in der Event-Marketing, vor allem auch Jugendmarketer, spezialisiert auf die Jugendlichen, weil ich jetzt auch Bank Austria ist ein großer und wichtiger Kunde von uns, einmal mit dem Jugendkontenverkauf, was hier also einprasselt. Ja, der Jugendliche sitzt jetzt daheim, Corona, er kann nicht in die Bank, aber das Ziel ist, mal Konten zu verkaufen. All das zu überlegen und dann zu optimieren, das ist unsere Aufgabe. Und das macht es natürlich noch einmal viel spannender, das mit einem tollen jugendlichen Produkt zu machen, als jetzt, möchte ich jetzt keinen meiner Branchenkollegen, aber Fernseh, Radio, TV oder was ich nicht, Print zu verkaufen. Ja. Ja. Natürlich erfolgreich ist sicherlich.
Ja, ich sehe, wenn du über das Thema Sponsoring sprichst und Inszenierung der Sponsoren, dann leuchten deine Augen. Also das ist noch immer ein Thema, das du für über viele Jahre wirklich begeistert machst. Das sieht man und hört man dir auch an. Ich möchte noch zu einem Thema kommen, das du auch schon vorher angesprochen hast. So dieses vielleicht auch negative Beispiel oder negative Themen, die immer wieder so im Jahresrhythmus immer wieder auch eingestreut werden, wo man vielleicht irgendwie Alkoholexzesse sieht. Wie kann man denn dann die Eltern davon überzeugen und emotionalisieren, dass das vielleicht eine Ausnahme ist und die Eltern ins Boot holt? Wie macht ihr das?
Das ist ein kleines Problem, weil in Wahrheit muss das der Schüler machen. Das müssen leider Gottes die Schüler die Überzeugungsarbeit daheim leisten. Wir unterstützen natürlich, du wirst von uns niemals Videomaterial, Fotomaterial sehen von sich betrinkenden Leuten auf Social Media. Das ist die Bildsprache nach außen, ist oberste Priorität auf höchstem Niveau, weil es es auch nicht gibt, also in der Form. Ja? Das Bild, das hier wirklich sozusagen in einem unkontrollierten Raum oftmals gezeichnet wird, das ist im Keller der Eltern, im Partykeller. Das ist nicht auf einer organisierten Naturreise, wo die Securities daneben stehen. Und es gibt natürlich auch Sicherheits- und Verhaltensregeln, die wir auch davor den Eltern kommunizieren. Das schon. Es gibt eine Möglichkeit, es gibt einen Weg, das ist ein Elternbrief, den wir mit der Rechnung mitschicken. Das ist der einzige Berührungspunkt der Eltern meistens, wo wirklich wir als Management, also auch der Alex sozusagen als Familienvater absendet, was gesetzt wird und welche Maßnahmen wir tätigen, damit sie sich sozusagen wirklich sicher fühlen können. Und da spielen so Sachen mit wie geschlossenes Areal rund um die Uhr, medizinische Betreuung, sollte sie notwendig sein, sollte jemand zu viel erwischt haben, ja, na, dann wird er, wird er versorgt, dann wird er ins Zimmer gebracht, dann sieht man das, dann liegt er nicht einfach irgendwo hinten im Wald in der Ecke. Ja. Ja. Und auch, und das ist das, warum wir auch zum Beispiel diese Studentenreisen eingestellt haben. Es gibt diese ganzen Spring Breaks, gibt's alle nicht mehr, weil es jetzt einfach zuwider war, dass du vor völlig besoffenen Massen oder Leuten stehst, wo du dir denkst, wofür machst du das? Das ist nicht unsere Überzeugung. Das wollen wir nicht, sozusagen von unserer Seite her, sondern wir wollen mit vernünftig redenden, netten Menschen, sozusagen denen eine Feier bieten und mit denen gemeinsam feiern. Und dementsprechend auch die Maßnahmen, wie das ein altbewährtes und einfaches Tool. Es gibt das System der roten, also gelben Karte, rote Karte, wie beim Fußballspiel. Mhm. Wenn ein Gast in den Bus einsteigt oder eincheckt, bekommt er ein Booklet, da steht drinnen, wie er sich zu verhalten hat, wo es Essen gibt, wann es Essen gibt, wie auch immer, aber auch die Regeln. Und da steht drinnen, alles auf Sicherheit, Hygiene und Ordnung ausgerichtet. Mhm. Ja, du pinkelst bitte nicht in den Busch, sondern gehst aufs Klo, weil dann stinkt es einfach am dritten Tag. Du gehst nicht in der Nacht schwimmen, weil dann sehe ich dich nicht. Wenn du dich so betrinken musst, dass du nicht mehr nach Hause findest, das wollen wir nicht, gibt es eine gelbe Karte. Und das wird natürlich die ersten beiden Tage ziemlich ausgereizt, aber sie verstehen es dann. Mhm. Und letztlich, das ist das Rezept, das allgemeine Rezept aller Großveranstaltungen, je weniger alkoholische Aggressivität auch entsteht, ja, natürlich je weniger Alkoholkonsum, ja, oder kontrollierter, logischerweise. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Matratzenfahrt mit, da gibt's keinen Alkohol, ja, sondern gibt's genügend. Aber die Selbstkontrolle kombiniert mit der Hilfe von uns, dass wir sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Auch auf Sicherheitsaspekt, auf Sauberkeitsaspekt und einfach um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, also da musst du hart durchgreifen. Ja, und der Schüler ist unter Anführungszeichen dann noch hörig, also der versteht das auch schon. Ja, und einmal kannst du locker einen Fehlgriff machen, okay, da hast du einfach zu viel erwischt, aber ganz ehrlich, das macht er kein zweites Mal, weil auch die Klasse dann auf ihn einredet. Dieser Klassenzusammenhalt, der wirkt auch dann bei dem. Und das ist eine homogene, clevere, ich meine, die haben den größten und höchsten Bildungsstatus, den sie wahrscheinlich viele jemals in ihrem Leben hatten. Ja. Ja, und auf das bauen wir. Das, heutzutage ist das Wort Eigenverantwortung und Selbstverantwortung ja vielleicht auch etwas negativ behaftet. Aber wir bauen noch auf das ganz stark und denjenigen, die es nicht zu ernst nehmen, denen helfen wir, sage ich mal dazu. Ja, damit ist die Eigenverantwortung etwas reguliert. Ja. Also ich gehe mit ruhigen Gewissen.
Das heißt, du würdest deine Kinder auch zur X-Cham schicken mit gutem Gewissen?
Ja, ich würde mit ruhigen Gewissen meine Kinder auf X-Cham schicken, mein Sohn. Der Lukas mit 10 ist der dort schon schwer bekannt und bewacht, muss man auch sagen. Ja. Und meine kleinste Tochter, die ist jetzt 5, das heißt, da muss ich entweder auch 13 Jahre lang den Job machen oder in 13 Jahren werde ich dann auf jeden Fall verdammt. Nein, also ich würde meine Kinder auch, und ich habe schon oftmals Kinder anvertraut bekommen von Freunden. Wir haben jeden noch gut, gesund und heil nach Hause gebracht. Und ich kenne nur wenige, die sagen, sie würden nicht nochmal fahren. Auch das ist natürlich ein schönes Danke. Kompliment.
Zum Abschluss dieser Episode, Thomas, würde ich dich gerne noch zu ein paar persönlichen Dingen befragen. Nämlich... erstens, auf welches Erlebnis bei einer Maturreise, das du auch mitgeplant hast, blickst du besonders gerne zurück? Was ist dir da so in Erinnerung geblieben und warum?
Ich bin eine ziemlich unbekannte Persönlichkeit vor Ort. Ja, ich bin auf den Reisen, selbst viele Mitarbeiter wissen gar nicht, wer ich bin. Das ist auch sehr bewusst so gewählt. Da gibt es andere Alpha-Tiere oder auch Persönlichkeiten, die wir nach außen stellen. Und auch bei Gästen wissen sie nicht. Ja, ich bin derjenige, der noch mit per Sie angesprochen wird. Das ist auch furchtbar. Ja, aber das sieht man, aber das ist das, okay, ich brauche nicht mitreden, ich habe keine Ahnung, ja, aber was wirklich, wirklich eindrucksvoll war von vielen, vielen Erlebnissen, wo wir natürlich sehr stolz sind und in dieser Situation, wo ich mehr Infos, und das ist natürlich ein Gast oder auch viele unserer Mitarbeiter vor Ort, die nur für das Event arbeiten, wo wir wissen im Vorfeld, was eigentlich, da, wo die Vorzeichen auf das ist unmöglich standen, und wenn wir es dann umgesetzt haben, das macht dann einen schon sehr, sehr stolz, und da waren es unzählige Momente. Ja. Ist auch immer wieder toll, so dieses zu erleben, wie unsere Mitarbeiter, also unsere Gang, heißt sie ja vor Ort, ja, wie sich die identifizieren. Nicht nur das fixe, enge Team, sondern diese ganzen 120 bis 200 Leute, die dort vor Ort arbeiten teilweise, wie überzeugt sie sind und wie begeistert. Ja. Und das ist es eigentlich, was mir wirklich, das war schon vor ein paar Jahren in der Türkei noch, ein prägendes Moment für mich war, wo am Abreisetag sich, ich bin gestanden mit Projektleiter und mit dem Alex Knechtsberger und wir haben einen Bus verabschiedet, in Anführungszeichen, ja, und dann wirft sich ein Mädchen da vor uns auf die Knie, uns alten Herren, ja, mit Tränen in den Augen, ja, und bedankt sich für die legendärste und beste Woche ihres Lebens. Und diese glaubwürdig, ich meine, das hätte nicht glaubwürdiger sein können, ja, und dieses, das ist auch dieses, ein wenig dieses Eventkonzept. Es hören ja wahrscheinlich sehr viele Eventmacher mit und wir wissen in Wahrheit alle unausgesprochen, jeder Event hat ein Ziel und ein Konzept dahinter und unser Ziel bei XGEM ist es, innerhalb dieser sechs, sieben Tage soll der Gast abreisen in einem Moment, wo er sagt, ich möchte noch nicht. Sondern er muss abreisen nicht mit, endlich komme ich da weg, sondern er soll in einem Moment erwischt werden, wo er sagt, boah, ein, zwei Tage würden schon noch gehen, aber egal, ich komme vielleicht wieder. Ja, wenn auch nicht auf Maturareise, sondern zu einem anderen Produkt. Und dass wir das erzielen, dass wir das erreichen bei einer so anspruchsvollen Zielgruppe, die so viel erleben können eigentlich, wenn sie wollen, in ihrem Leben, ja, im normalen Leben, ja, das zu bekommen, dieses Feedback, das war prägend, ja, weil das ist in Wahrheit das größte Kompliment, das du bekommen kannst von einem Kunden. Und das ist mir tatsächlich, es ist mir extrem unangenehm, ja, dass ein 18-jähriges Mädel vor zwei alten Knackern mit Alex und mir kniet und sich bedankt. Ja. Aber das war ehrlich, das war todehrlich. Ja. Und das war ein sehr, 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 sehr prägender Augenblick. Dankbar.
Schön, schön. Und Thomas, wenn du alle Freiheiten hättest, jetzt finanziell, monetär gesehen, gibt's da irgendetwas, was du immer schon machen wolltest, aber bisher dir nicht erfüllt hast? Gibt's sowas?
Ich würde aber vermutlich, ich mit dem Alter werde ich Wärme suchender, sage ich mal. Ja. wenn es alle Rahmenbedingungen und Co. zulassen würden, so gerne ich die Stadt mag, aber ich bin vermutlich doch fürs Meer geboren. Ja, also dann würde ich vermutlich mein Homeoffice, wie das ja heutzutage ja sehr trendig und ich bin ein Befürworter, auch wenn ich jeden Tag im Office sitze, würde ich meinen Lebensmittelpunkt in den Süden und auf eine spanische Insel verlegen, ja, und dort vermutlich drei Viertel meiner Zeit verbringen und ab und zu aber doch ausbrechen, also nicht ausbrechen ist falsch, aber trotzdem gerne dann wieder zurückkommen in die Stadt. Aber weiterhin meinen Job machen wollen, auch das. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich für einen anderen Job ich machen wollen würde, muss ich gestehen, keinen anderen.
Okay, also das war bei dir auch nie irgendwie auch in Kindheitstagen irgendwie ein anderer Jobwunsch oder ein anderes Karriereziel irgendwie vor Augen?
Doch,
oder hattest du keinen?
Doch,
oder?
Doch geplant war eigentlich, ich schaue hier gegenüber, schaue ich auf das grell leuchtende Schild von Deloitte. Also ich vermute, hätte ich nicht dieses Praktikum vor 20 Jahren bei DocuLinks begonnen, ja, würde ich vermutlich jetzt heute da drüben sitzen, irgendwo in einer Unternehmensberatungs- oder Rechtsanwaltsschiene. Ja. Das war auch eigentlich immer, also von der Jugend und Kindheit her, war das eigentlich immer unfassbar spannend, ja, und wollte ich eigentlich immer machen. Ja. Wahrscheinlich bin ich froh, dass nicht. Und ich bin aber auch sehr froh, dass ich viele dieser Tätigkeiten in meinem Geschäftsführeralltag einer so großen Agentur international aufgestellt mit so viel Veränderung und Entwicklungen und Möglichkeiten und Herausforderungen laufenden, dass ich das allerdings anwenden kann und darf. Ja, das macht schon noch viel aus. Ja.
Wahrscheinlich würdest du dann vis-à-vis sitzen und genau rüberschauen und die grelle Schrift von Doc Alex lesen und dir denken, wieso bin ich nicht dort?
Manchmal denke ich mir
diese tollen
Sachen manchmal machen. Frage ich mich was denken sich die, wenn die bei uns hinüberschauen?
Ja, genau. Ich glaube, du sitzt schon an einer richtigen Position. Und Thomas, abschließend, es sind ja auch viele ESB Academy-Teilnehmer, die hier zuhören und das ist sehr spannend, diese Stunde mit dir erlebt haben, wo du uns ganz, ganz tolle Insights gegeben hast zu deinen Gedanken und Konzepten rund um die Maturareise und die Agentur. Und jetzt denkt sich vielleicht die eine oder andere, wow, so eine Karriere fände ich auch mega spannend. Hast du vielleicht zwei, drei ganz konkrete Tipps für unsere Teilnehmerinnen, um auch einen ähnlichen Weg einschlagen zu können? Was hat dir persönlich geholfen?
Ich sage es oft auch bei Seminaren zum Abschluss oder ja, wenn Sie fragen. Ja. Ich glaube, es ist der Ehrgeiz, die Motivation und die Herausforderung oder die dieser Wille oftmals von den wirklich auch Newcomern, die schnell herauskommen, ja, der sich bewährt. Und der Leute so interessant und nachwachsende Eventmanager und Eventmarketer herzlich willkommen heißt am Eventmarkt. Der Neustart alleine selbst ist heutzutage sicherlich ein schwieriger. Und der wird vermutlich auch nach Corona nicht viel leichter. Dessen müssen wir uns sicherlich bewusst sein. Ja? Die Karten sind neu oder werden neu gemischt. Sind noch nicht, aber werden, glaube ich, noch. Da wird sich noch einiges am Markt tun. Und das ist aber, glaube ich, eine riesige Chance, auch für Neuansteiger, weil, ohne jetzt Branchenkollegen beleidigen zu wollen, ja, das betrifft ja auch uns, wir haben es erkannt, aber ich glaube, dass die Branche an sich jetzt schon etwas in die Jahre gekommen ist, ja, von ihren Köpfen, ihren kreativen Köpfen, und dass auch die Ideen und Eventformate und auch vor allem ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema digitale Events, der Neuumgang. Das ist etwas, da gestehe ich, dem verwehre ich mich noch, ja, weil ich das auch überhaupt nicht machen möchte. Ja. Dieses darüber nachzudenken, ja, Emotionen irgendwo über den digitalen Bereich zu vermitteln.
Trotz E-Sport?
Trotz E-Sport, ich habe es noch immer nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, Lukas. Ja. Ein Tiefschlag, aber ein ehrlicher, richtig. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Und das ist aber das beste Beispiel, wie wir diese E-Sports-Firma vor 3-4 Jahren gegründet haben, haben das vier Seniore Herren gemacht, mein Sohn besitzt eine Switch. Ja? Ich habe in meinem Leben einen Gameboy zuletzt besessen. Ja? Und so ist es durch die Bank. Wir hatten nur die Vision, dass das was Großes sein könnte. Wir sind in Köln gesessen, haben uns das angeschaut, die League of Legends Finale dort, und haben uns gedacht, was zum Teufel geht hier ab? Wir haben unser Unternehmerherz, unser Emotionsherz und haben das Zukunfts- und Visionsbild gehabt, aber keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, die Chance. Und so sehe ich und glaube ich, ist das in vielen Ecken und Enden in unserer Branche derzeit. Das ist eigentlich perfekt. Nämlich perfekt sind die starken Leute mit Finanzierung, mit Möglichkeiten und mit sozusagen Durchhaltevermögen. Aber die haben ja keinen, also schon, aber nicht diesen Elan, wie wir ihn vor 20 Jahren hatten. Und den Mix braucht's wieder. Und das ist, glaube ich, die Chance, dass, also wir wirklich, ich glaube wirklich, auch ist bei mir so, jeder, der Ideen hat und den Schritt wagt und hingeht zu einer großen Agentur, zu Partnern, sich dazu zu holen. Das Leidos Festival zum Beispiel ist eines der besten Beispiele. DocuLeaks, der großkommerzielle Eventveranstalter, ja, sitzt in der Wiener Innenstadt, ja, und veranstaltet eines der größten elektronischen Musikfestivals in Kroatien. Wir haben überhaupt keinen Plan davon, aber diese Aufteilung, wir können das Hotel, wir können die Finanzierung, die Vermarktung, die Abwicklung, und da gibt's aber genauso zu gleichberechtigten Teilen einen kreativen Kopf dazu, der in der Welt lebt, der aber keinen Plan hat von Wirtschaftlichkeit. Ja. Diese Kombination, die ist so erfolgreich, wie sie jetzt ist. Und das, glaube ich, ist diese Möglichkeit. Alleine durchstarten, das wird hart und ist hart. Ja, aber wenn jemand das Unternehmerherz hat und das Durchhaltevermögen und voll dran glaubt, dann schafft er das auch. Aber das ist ja nicht die Vielzahl, wie wir wissen, ja, an Leuten, die in den Markt drängen. Aber hier die Kombi vielleicht zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Markt möchte, dass das Agenturen möchten, Agenturenbesitzer möchten. Und jetzt wohl in den nächsten Monaten oder Jahren viel mehr als je zuvor.
Ja. Thomas, das war ein tolles und optimistisches und positives Schlusswort. Da möchte ich gar nicht dazu beifügen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns diese Einblicke rund um die Maturreise an DocAlex gegeben hast. Ich freue mich, wenn wir uns 2021 auch wieder live sehen können und diese Pandemie überstanden haben. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag.
Vielen Dank, Lukas.